Herzlich willkommen zu Magic Future Money, dem Podcast zum gleichnamigen Schreib- und Ideenwettbewerb, in dem sich alles um mögliche und unmögliche Geschichten vom Geld der Zukunft dreht. Mein Name ist Friedemann Brenneis und in dieser Folge zu Gast ist Greta Taubert. Als Journalistin und Autorin beschäftigt sie sich unter anderem mit Utopien, Aktivismus und Zeitwohlstand. Über Letzteres hat sie vor ein paar Jahren das Buch »Im Club der Zeitmillionäre« geschrieben. Dafür hat sie eine Auszeit genommen, ist ein Jahr lang aus dem allgemein effizient vertakteten Arbeitsleben ausgestiegen und hat sich auf die Suche nach alternativen Konzepten und Utopien im Spannungsfeld Zeit versus Geld gemacht. Mit ihr spreche ich über Zeitmillionäre, über Zeitbanken, darüber, inwieweit ein bedingungsloses Grundeinkommen die Welt verbessern würde und natürlich über die Frage, wie wörtlich man das Sprichwort »Zeit ist Geld« tatsächlich nehmen kann und natürlich, ob Zeit ein gutes Geld wäre. Vorab aber noch ein Dankeschön an den Sponsor dieses Podcasts, ohne den das Projekt nicht möglich wäre. Der Magic Future Money Podcast wird unterstützt durch Bitwala. Bitwala ist das deutsche Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr. Kaufe und verkaufe Kryptowährungen einfach, sicher und direkt von deinem kostenlosen Girokonto aus und erhalte bis zu 4,5% Jahresertrag auf deine Bitcoin. Für deinen ersten Trade erhältst du außerdem 20 Euro Willkommensbonus. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei dem Gespräch mit Greta Taubert. Hallo Greta, schön, dass du Zeit hast für unser Gespräch über Zeit.
Genau, die habe ich, genau wie du.
Super, und wir haben uns, man hört es vielleicht im Hintergrund, weil wir ohnehin in derselben Stadt wohnen, haben wir einfach das schöne Wetter genutzt und uns nach draußen begeben. Warum soll man seine Zeit am Schreibtisch einfach nur ableben, wenn man auch so ein Gespräch draußen führen kann? Greta, lass uns mal auf dein Buch zu sprechen kommen. Das ist ja der Grund, warum ich mit dir jetzt über diese Hauptfrage, kann Zeit Geld sein, sprechen möchte. Du hast ein Buch geschrieben, 2016, im Club der Zeitmillionäre, wie ich mich auf die Suche nach einem anderen Reichtum machte. Und das ist ja eigentlich genau das. Also das Thema Zeit und Geld, das taucht in der Literatur, in Büchern, in Filmen häufig auf. Das fasziniert die Leute. Also Momo haben wir, wo die grauen Männer das als Bank quasi die Zeit der Menschen einsammeln und die ist dann weg und sie versprechen ihnen, du wirst viel mehr Zeit haben, wenn du uns deine Zeit abgibst. Oder ich habe so einen Film gesehen, ich weiß nicht, kennst du In Time? Mit Justin Timberlake, ein Science-Fiction-Film?
Nein, leider nicht. Oh mein Gott.
Ich muss weg. Du kannst ihn im Netz finden. Da geht es darum, bis du 25 bist, kannst du irgendwie normal leben. Und ab 25 hast du so eine tätowierte Uhr im Arm. Und dann hast du ein Jahr Lebenszeit da drauf. Und wenn die abläuft, dann stirbst du. Und du kannst natürlich Zeit verdienen irgendwie durch Arbeiten und das auch hin und her handeln. Und es gibt die Ultrareichen, die haben 1 Million Jahre dann irgendwie da drauf. Und es gibt die ganz Armen, die leben so von Tag zu Tag. So ganz interessantes Motiv. Nicht die beste Geschichte, aber es zeigt so ein bisschen, dass dieses Zeit-ist-Geld-Motiv eigentlich ganz oft aufgegriffen wird. Und du hast dich ja auf deinem Buch steht, du willst herausfinden, ob Zeit wirklich Geld sein kann. Ist Zeit wirklich Geld? Kann Zeit wirklich Geld sein?
Ja, na klar. Also die Formel Zeit ist Geld ist uns total geläufig, aber meistens halt in dem Zusammenhang, dass wir sagen, ich habe es eilig. Ne? Also dafür benutzen wir das ja meistens. So, hier, mach mal hinne, Zeit ist Geld. Warum? Weil wir glauben, dass wir unsere Zeit dafür nutzen müssen, um sie effektiv und effizient möglichst zu verkaufen. Halt auch. Also wir müssen sie nutzen. Das steckt eigentlich so ein bisschen in dieser Formel drin. Und indem man fragt, okay, welcher Reichtum steckt in Zeit? Also gibt es sozusagen auch eine Gleichung, die nicht auf diesen Verkauf zielt, sondern in der Zeit selbst, hinterfragt man so ein bisschen dieses Dogma des Nutzens. Aber ja, es ist ein Spruch, der uns irgendwie, glaube ich, seit der ersten Klasse wahrscheinlich irgendwie so eingeimpft wird.
Es ist halt auch so ein kapitalistisches System, dass man Zeit irgendwie kaufen kann oder verkaufen, oder es fließt ja auch in diesen Arbeitsethos ein, der ja auch den Müßiggang so ein bisschen vertrieben hat.
Da habe ich auch mal ein sehr interessantes Radio-Feature gehört, dass es eigentlich für Menschen ganz wichtig ist, auch mal faul zu sein und nichts zu machen. Aber immer, wenn diese Gleichsetzung kommt, kann Zeit Geld sein oder du musst die Zeit effizient nutzen, produktiv sein, dann wird das so rausgetrieben aus den Menschen. Was ist denn für dich Zeit oder welchen Wert hat für dich Zeit?
Ja, fangen wir mal ganz klein an. Was die Zeit ist, ist total schwierig zu fassen. Da ist man mit Geld schon fast auf der sichereren Seite, ne? Da gibt es viele unterschiedliche Definitionen, auf die man sich irgendwie einlassen könnte. Bei Zeit ist das viel, viel schwieriger, ja? Weil sie ja nicht zu fassen ist, weil schon in dem Moment, wo wir über sie sprechen, sie uns wieder verrinnt. Wir können sie nicht sehen, wir wissen nicht, wie viel wir davon haben. Sie ist komplett abstrakt, sie ist auch noch relativ. Insofern kann ich das auch nicht beantworten, weil dafür müsste ich vielleicht so ein altgriechischer Philosoph oder so sein. Also eine endgültige Antwort ist schwer zu fassen, aber wir benutzen das Wort Zeit dafür, um unser Eingebundensein in der Welt irgendwie zu beschreiben. Ne? Also das ist unsere Lebenszeit, die für alle gleichermaßen, und das ist das Schöne daran, so unbestimmt wie gerecht ist. Also wir beide haben 24 Stunden am Tag und zwar auf eine unbestimmte Zeit hin. Also es könnte sein, dass wir nur noch 24 Stunden haben oder dass wir vielleicht auch noch 50 Jahre leben. Das wissen wir nicht. Und das macht es zu einer sehr, sehr interessanten Währung, ne? Weil wir uns in jedem Moment wieder entscheiden müssen, wie wertvoll, wenn wir es als eine Währung jetzt mal annehmen würden, diese Zeit eigentlich ist. Und der Kapitalismus, du hast es schon angesprochen, sagt jetzt, es gibt einen Stundenlohn, es gibt einen Mindestlohn, es gibt sozusagen eine Möglichkeit, deine Zeit zu zählen und zu monetarisieren und dadurch vielleicht irgendwie auch greifbar zu machen. Dadurch wird irgendwie dieses große, abstrakte, wabberige Zeitding plötzlich zählbar.
Aber es ist ja trotzdem ein unfairer Tausch eigentlich, denn du kannst deine Zeit gegen Geld eintauschen. Aber du kannst für alles Geld der Welt kriegst du deine Zeit nicht zurück.
Das glauben aber die meisten Menschen. Kennst du diesen Satz, wenn Leute sagen, ich arbeite jetzt noch so und so viel und dann kann ich endlich diese große Reise machen oder bis zum Ruhestand ist es noch so und so viel und dann werde ich mit dem Bulli dann aber bis nach Griechenland fahren. Also so ganz häufig dieses, wenn ich dann erstmal so und so viel habe, dann mache ich das Achtsamkeitsseminar. Ja, also ich arbeite mich vielleicht bis 35 oder 40, will ich so und so viel Geld haben und dann mache ich was Gutes. Dann will ich sinnvoll arbeiten für eine NGO oder dann steige ich aus und mache den ganzen Dreck nicht mehr und so. Ich will das nicht fair oder beurteilen. Es gibt, glaube ich, es ist eine sehr privilegierte Perspektive zu sagen, ja, mach's halt einfach nicht. Aber wir sollten uns vielleicht immer dessen wieder bewusst sein, dass eben Zeit eine unwägbare Größe ist und wir nicht wissen, ob diese 35 oder 40 kommen oder ob der Tag jemals kommt, an dem wir halt es wirklich schaffen, aus dem Gedanken, dass unsere Zeit nur dann wertvoll ist, wenn wir sie verkaufen, rauskommen. Das lernt man nämlich dann auch bis dahin. Und das überhaupt erstmal ja wertschätzen zu können, halt draußen auf einer Bank zu sitzen und zu sagen, auch das ist irgendwie eine Form von Arbeit und nur weil sie sich gut anfühlt, ist sie nicht weniger wert. Das muss man auch erst lernen mit der Zeit.
Aber wie macht man das tatsächlich? Ich erkenne viel von dem, was du sagst, auch bei mir wieder. Ich bin auch freier Journalist und das bedeutet, man arbeitet irgendwie ständig und nie oder Arbeit und Freizeit geht ineinander über. Und das ist heute abstrus, aber es gab mal eine Zeit, da habe ich gesagt für mich, ja, wenn ich jetzt diese Serie auf Netflix gucke, dann verbuche ich das irgendwie intern unter popkulturelle Bildung oder sowas. Da habe ich dem auch so eine Wertigkeit gegeben, anstatt zu sagen, nee, ich will jetzt einfach nichts machen oder sowas. Das ist jetzt einfach die Zeit, nehme ich mir das zu gucken, sondern es war irgendwie in diesem Produktivitätsgedanken drin. Wie schafft man es denn, da rauszukommen aus diesem Tunneldenken?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass das nicht so einfach ist, weil diese Absage an die Effizienz, die ist eigentlich schon fast radikal, ne? Also weil zu sagen, ich arbeite 60 Stunden die Woche oder halt zu zeigen, dass man sozusagen in allem irgendwie, dass man sehr produktiv ist. Das wird in unserer Gesellschaft total hoch gewertschätzt. Und dagegen einfach zu sagen, ich mache heute eigentlich nichts, dafür habe ich in der Nacht ganz viel gearbeitet. Oder musst du noch nicht mal mehr sagen, halt eigentlich so freitags möchte ich nicht arbeiten zum Beispiel. Das irritiert viele Menschen. Versuch das mal deiner Mutter zu erklären. Einfach zu sagen, ich arbeite jetzt so durchschnittlich 20 Stunden weniger in der Woche. Aber aus keinem bestimmten Grund. Einfach, weil ich mehr Dehnungsfugen in der Zeit haben möchte. Noch nicht mal mehr einen Tag weniger, sondern einfach zu sagen, ich möchte innerhalb des Tages eine längere Mittagspause machen. Ich möchte früher irgendwie aufhören. Ich möchte irgendwie zwischendrin vielleicht mal nicht nur so eine Viertelstunde Kaffeepause oder sowas machen, sondern ich möchte es so ein bisschen entzerren, weil mir es besser tut, wenn das dein Rhythmus wäre. Da reagieren viele sehr irritiert darauf und sagen, wie, ich kann dich jetzt zwischen 12 und 2 nicht erreichen. Warum denn nicht? Ja, weil ich eine Mittagspause mache und sehr lange koche. Hä? Bist du verrückt? Und dieses bist du verrückt, das habe ich halt schon implizit während meines Versuchs. Ich habe mir so ein Jahr aus dieser Produktionsgesellschaft irgendwie rausgenommen. Ja, das irritiert mehr, als wenn man sagt, ich möchte nicht mehr konsumieren. Ich gehe aus dem Kapitalismus raus, indem ich nicht mehr mitmache, indem ich Geld ausgebe, sondern indem man sagt, ich möchte es nicht mehr verdienen. Das ist die weitaus größere Produktion in unserer Welt. Zu sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit. So, ich möchte lieber nicht, hat es Bartleby gesagt. Ne? Es gibt so ein Buch, in dem eben jemand immer sagt, auf alle tollen Angebote, die er bekommt, ich möchte lieber nicht. Lass mich einfach in Ruhe, ich möchte eigentlich nur hier gerne sein. Und das macht Menschen verrückt. Es ist, muss man ein bisschen damit klarkommen, wie man dann angeguckt wird. Bisschen Outlaw.
Ja, aber du hast es jetzt schon gesagt. Du hast es ein Jahr lang versucht und gemacht und schreibst ja auch in deinem Buch über die Zeitmillionäre oder im Club der Zeitmillionäre darüber, wie es ist und besuchst so verschiedene Experimente oder guckst dir verschiedene Möglichkeiten an, wie man anders an diese Wertigkeit der Zeit herangeht. Grundeinkommen ist ein großes Thema bei dir. Würde das funktionieren? Ist das, wenn wir sagen, wir wollen die Gesellschaft vielleicht insgesamt zu einem besseren Ort machen, wenn wir über die Zukunft des Geldes sprechen? Ist es dieser Druck, jeder muss, um überhaupt überleben zu können, Geld zu verdienen? Das ist ja dieses Hauptargument auch vom Grundeinkommen. Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn wir dieses Grundeinkommen hätten, nach dem, was du erlebt hast, nach dem, was du mit den Leuten, die sich damit beschäftigen, besprochen hast, herausgefunden hast?
Sie wäre zumindest ein anderer Ort. Das kann man schon mal sagen. Ob sie ein besserer Ort ist, kann ich nicht so genau sagen, weil ich habe auch keine Kristallkugel. Es ist nicht unbedingt einfacher, Grundeinkommen zu bekommen, weil plötzlich, also ich habe versucht, mir eben selber ein Grundeinkommen zu finanzieren. Es war nicht direkt bedingungslos, aber ich wollte irgendwie so für ein Jahr abgesichert sein, sodass ich nichts anderes machen muss. Und ich habe auch Leute getroffen, die entweder selbst ein Grundeinkommen gewonnen haben über so eine Crowdfunding-Webseite oder die sich selbst eins organisiert haben und wollte auch da fragen, was verändert das denn in deinem Leben? Es gibt mittlerweile ja total viele Testläufe und Studien dazu und was wird wohl passieren, wenn du jemanden die ganze Zeit irgendwie jeden Monat irgendwie 1.000 Euro, also ich meine, wird wahrscheinlich kein Krebsgeschwür davon bekommen. Ja, also es ist schon klar, dass irgendwie die Effekte, die ein regelmäßiges Geld, eine Geldausschüttung, von der man leben kann, wahrscheinlich individuell betrachtet positiv sind, zumindest in diesen ersten Jahren. Das ist jetzt nicht so kompliziert, das irgendwie zu verstehen. Was das natürlich gesamtgesellschaftlich bewirkt, ist eine ganz andere Frage, weil es wird ja nicht jeder einfach ein Grundeinkommen bekommen. Irgendjemand muss das ja irgendwie auch bezahlen. Das ist ja schließlich nur ein Umlagesystem. Was ich damit sagen will, ist, Grundeinkommen ist für mich nicht direkt die Utopie, um den Menschen endgültig zu befreien von der Mühsal der Arbeit, sondern es ist ein sozialpolitisches Instrument, in dem man Umverteilung neu organisieren kann und Menschen in die Lage versetzt, zu sagen, es wäre wie so ein Arbeitslosengeld ohne Bedingungen. Ich werde nicht verarmen, aber das macht mich nicht automatisch deswegen freier oder besser. Für mich ist die eigentliche Utopie eben der Zeitwohlstand, zu begreifen, dass wir mit unserer Zeit, in unserer Zeit ein neues Wohlstandsverständnis einbringen müssen und Grundeinkommen kann natürlich ein bisschen so eine Brückentechnologie sein, um dahin zu kommen. Wenn meine Leute das vom Grundeinkommen hören würden, würden sie wieder sagen, oh nein, Greta sagt, das Grundeinkommen ist nur eine Brückentechnologie, aber es bleibt ja weiterhin in diesem Denken verhaftet, dass wir bezahlt werden müssen, damit wir ein gutes Leben bekommen können. Und Zeitwohlstand stellt eine andere Frage.
Es ist ja auch mit der, ich will jetzt nicht alles schlecht machen an diesem Einkommenssystem. Für viele Leute ist es ja auch wichtig, Geld kann eine Form von Wertschätzung sein. Ich habe gearbeitet und ich bekomme Geld dafür. Ich kenne das ja selber, wenn ich manchmal lange Texte schreibe und ich habe 3 Tage lang ist dieser Text nicht fertig geworden. Ich habe irgendwie keinen Abschluss. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich bin hibbelig und sowas. Aber wenn der veröffentlicht ist oder wenn ein Honorar überwiesen wird, dann weiß ich, okay, diese Arbeit wurde gewertschätzt.
Nee, das ist aber ein anderer Punkt. Du hast es vorher gesagt. Was ist entscheidender, dass es veröffentlicht wird oder dass die Kohle kommt?
Beides in gewisser Weise. Je nachdem. Es hängt davon ab. Wenn ich so über Zeit und Geld nachdenke, dann muss ich immer über die Knappheit nachdenken, weil das ist in der Definition von Geld, was ist gutes Geld, wird oft gesagt, naja, es muss auf jeden Fall knapp sein. Wenn es unendlich da ist, dann ist es nichts wert. Gut, jetzt wissen wir bei uns allen, Zeit ist knapp. Wir haben nur unsere Lebenszeit, die können wir nicht auffüllen, die kommt nicht wieder. Aber manchmal, meine Erfahrung, verschwendet man sie trotzdem, weil man irgendwie zu viel Zeit hat. Oder gerade nicht weiß, was man damit anfangen soll. Also ein Beispiel ist, manchmal spiele ich gerne Videospiele. Und die schönste Erfahrung, das zu spielen, ist, wenn ich nicht die Zeit dazu habe. Also Prokrastination oder sowas, wenn ich eigentlich jetzt einen Text zum Beispiel schreiben sollte und ich komme aber gerade nicht weiter und dann spiele ich halt. Und ich habe dieses schlechte Gewissen dabei, dass ich was anderes machen sollte mit der Zeit. Also es gibt so die Konkurrenz um meine Zeit und ich entscheide mich da dann aber trotzdem was zu machen, was mir Spaß macht und nicht vorm Rechner zu sitzen und denselben Satz immer wieder zu schreiben, bis er mir irgendwann gefällt. Und wenn ich aber dann diesen Text fertig habe zum Beispiel und abends oder ich weiß, ich habe jetzt 3 Tage Zeit und könnte die ganze Zeit Computer spielen oder Videospiele, dann vergeht mir so ein bisschen die Lust da drauf.
Oder der dann Kapitalismus denke ich so, hat ja, dich total dann verdorben.
Ist das so?
Dass du deine Vergnügungen sozusagen vor allem als dann besonders süß empfindest, wenn sie verboten sind. Also für dich auch verboten. Ich meine, ist es ja noch nicht mal mehr. Du bist ja freier Journalist, du kannst ja machen, was du willst, ja. Aber dass du für dich selbst sozusagen erkannt hast, okay, wenn das nicht in meinen Stundenplan reingehört, dann ist es eigentlich erst besonders wertvoll. Das heißt, du erlaubst dir das eigentlich auch gar nicht so richtig. Das ist nicht, dass jemand mit der Stechuhr hinter dir ja steht und sagt, darfst du nicht, sondern das ist die Uhr in dir, die du schon längst irgendwie geschluckt hast sozusagen und die das zählt. Die sagt, bin ich effektiv, habe ich da sozusagen alles genauso genutzt, wie ich mir das vorgenommen habe oder wie es vielleicht von einem Auftraggeber irgendwie erwartet wird. Also das ist so, die innere Vertaktung ist ja eben etwas, das noch viel schwieriger ist, als wenn du so ein Knecht hinter dir, also Quatsch, so ein, wie heißt das, Antreiber hinter dir stehen hast. Und da sitzt die eigentliche Kritik am Grundeinkommen bei mir sozusagen, weil es uns nämlich alle in die Lage versetzt, dass wir eben keine Knechte mehr sind, dass wir niemanden haben, dem wir unsere Zeit anvertrauen und dem gehorchen und uns vertakten lassen. Klingt ja erstmal total gut, ist ja total super. Das bedeutet aber auch, dass wir die Verantwortung dafür, wie unser Leben auszusehen hat, komplett wieder in die eigenen Hände nehmen. Und das ist richtig dolle schwierig, weil plötzlich musst du wirklich alleine definieren, was ist denn wertvoll verbrachte Zeit? Du musst es die ganze, niemand, der hinter dir steht, wird mir sagen, du warst nicht schnell genug, du hast das noch nicht abgeliefert, du kriegst jetzt nicht so viel Geld, und den du auch dafür verantwortlich machen kannst, wenn es dir scheiße geht. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch schön, über seinen Arbeitgeber zu lästern oder zu sagen, ja, wenn ich mal Zeit hätte, dann würde ich aber auch. Ne? Das ist ja auch schön zu sagen, die Umstände hindern mich daran, mein Arbeitgeber hindert mich daran, ich kann weiter in diesem Eigentlichkeitsstadium leben, der ja auch ein bisschen gemütlich ist. Ne? Man sagt so, naja, es ist vielleicht nicht alles perfekt, aber ich mache das jetzt so, weil so macht man das, so muss man das auch machen. So, kriegst du jetzt Grundeinkommen, bist du in jeder Sekunde gefordert, dich zu fragen, ob du deine Zeit eigentlich gerade so verbringst, wie du das möchtest. Weil sie ist ja ein knappes Gut, sie ist ja das Wertvollste, was du hast. Und jetzt fängt der Stress an. Das, ich nenne ihn den Freiheitsstress. Ja, plötzlich denkst du so, was kann ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Und was ist auch noch gut für die Welt? Diese drei Fragen muss ich mir jetzt die ganze Zeit stellen. Weil jetzt darf ich ja. Jetzt kann ich ja.
Jetzt muss ich.
das eben genau gerade nicht. Also ich muss jetzt endlich nicht mehr müssen.
Ja, ich finde mich da wirklich wieder und ich kann dem sehr gut folgen. Dieses also für mich ist es wirklich einer der schlimmsten. Ich stelle mir das manchmal vor. Oder das haben ja viele Leute, der Rückblick auf dem Sterbebett. Dann gibt's ja auch diese Sprüche, ja, du wirst dann da niemals sagen, oh, ich habe zu wenig Zeit im Büro verbracht oder oh, ich habe diese Deadline gerissen oder sowas. Sondern alle Leute sagen dann, hätte ich mal mich mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht oder so. Aber gleichzeitig bist du ja, weil du so eine Auswahl hast an Möglichkeiten, was du alles machen kannst, ist dieser Freizeitstress, wie du es nennst, total real.
Freiheitsstress.
Freiheitsstress.
Guter Versprecher allerdings, weil das ist genau, also es ist ein Stimmt. super freudscher Versprecher auch. Du würdest sagen, die Freiheit kommt dann in meiner Freizeit. Und ich würde sagen, nein, die Freiheit müssen wir sozusagen in jedem Moment wieder verhandeln. Und das ist stressig.
Ja, da habe ich auch eine gute Unterscheidung gelernt in letzter Zeit, die gerade für Freiberufler wie mich sehr, sehr relevant ist. Es gibt gar nicht Freizeit und Arbeit. Es gibt nur fremdbestimmte Zeit und selbstbestimmte Zeit. Und wenn man sich zum Beispiel um jemanden kümmern muss, die Eltern pflegen oder sowas oder die Kinder, dann ist das keine Freizeit, dann ist das fremdbestimmte Zeit. Aber trotzdem, wir wissen ja alle, wir haben sehr wenig über Geld gelernt. In der Schule findet das Thema kaum statt, auch so im Studium oder sowas. Studium Generale wäre ja sinnvoll, auch mal, wie gehe ich sinnvoll mit Geld um? Müsste man sowas lernen auch, dass man die Kinder oder Menschen frühzeitig darauf vorbereitet, zu sagen, du hast sehr viel Zeit. Wie gehst du damit gut um, wertig um, ohne dass du diesen Freiheitsstress bekommst? Also, dass du nicht in jeder Sekunde überlegst, eigentlich müsste ich ja was anderes machen, das wäre effizienter um mehr Klimaschutz oder sowas. Also, darf ich es mir erlauben, jetzt auf der Couch zu liegen und eine Serie zu gucken? Oder müsste ich irgendwo demonstrieren gehen oder eine Petition schreiben oder sowas? Müssten wir das lernen? Müsste es Fächer geben? Zeit? Wohlstand erlernen oder Zeitwertigkeit?
Das ist immer so ein bisschen die SPD-Antwort am Schluss einer Talkrunde. Also man sagt, wir wissen es nicht genau, wie es geht. Am besten wir führen Unterrichtsfach ein. Mehr Bildung nützt auf jeden Fall was. Ja und nein. Also ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt der Persönlichkeitsbildung ist, dass wir lernen, dass unsere Zeit wertvoll ist und dass einzig und allein jeder einzelne von uns dafür verantwortlich ist, sie zumindest so zu verbringen, wie es uns erfüllt. Das klingt jetzt irgendwie so total abstrakt, aber es kann eben auch sein, dass also fremdbestimmte Zeit zu verbringen auch total glücklich macht. Weißt du, also dass man eben sagt, in der Pflege, in der Care-Arbeit oder auch tatsächlich irgendwie im krassen Nachrichtenschichtenjob oder so, empfinde ich mich als frei und glücklich. Aber wir müssen die Möglichkeiten finden, das tatsächlich auszuprobieren und auch das andere Mal. Und das fängt vielleicht gar nicht unbedingt gleich in der ersten Klasse an, wo Kinder immer schon genau wissen sollen, was sie jetzt gerade wollen sollen. Das ist nämlich auch sehr anstrengend, sondern dass es so Möglichkeitskorridore gibt. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch im Arbeitsberuf, wo man einfach sagt, okay, alle 7 Jahre kannst du entscheiden, ob du ein Sabbatical machst oder nicht oder ob du eine Weiterbildung machst oder nicht. Oder deine Arbeitszeit ist sozusagen eher so ein modulares System, dass du, wenn du 8 Stunden arbeiten möchtest, eben entscheiden kannst, ob du vormittags irgendwie mal 2 Stunden, dann hast du einen längeren Block, wo du was ganz anderes Kreatives machen kannst mit deinen Kindern und dann abends lieber nochmal 6 Stunden oder wie du das auch aufbauen magst. Und es muss auch nicht jeden Tag gleich sein, sondern du kannst das, auch das abwechseln. Für viele entsteht nämlich diese innere Vertaktung entlang eines Systems, das wir zum Beispiel in der Schule gelernt haben. Früh aufstehen, am besten um 8. Es ist immer gut, wenn man im Grunde die erste Stunde verschläft und sich irgendwie mit Kaffee oder mit anderen Mitteln irgendwie versucht, gerade so hoch zu retten, dann läuft es gerade so, dann musst du viel zu viel essen und danach irgendwie mit einem halben Schnitzelkoma sich weiter durchschleppen. Das haben wir halt so gelernt, dass wir gegen unsere innere Uhr die ganze Zeit arbeiten. Und das überhaupt erstmal aufzulösen, sowohl in der Schule als eben jetzt auch in allen anderen Kontexten, das wäre zum Beispiel schon mal so ein Anfang. Einfach mal zu checken, so wie ticke ich wirklich eigentlich richtig, und das meine ich wirklich richtig, zeitbasiert. Und das verändert ganz viel an jeder Wertschätzung, die wir dann tatsächlich für diese Stunden, wenn wir sie nochmal als Währung gleichsetzen wollen, verändert, wie wir die wahrnehmen und wertschätzen können. Dadurch fließt der Tag nicht einfach so weg in einer vorgezeichneten Struktur, sondern er baut sich. Und ich darf ihn zum Beispiel auch mitbauen. Und dadurch kann ich viel besser damit umgehen, wenn ich weiß, ah, das ist jetzt die fremdbestimmte Zeit, auch gut, finde ich manchmal geil, einfach so einen Auftrag, so bum, 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 richtig schön abgearbeitet, danach, ah, Resonanz erleben, ja, jemand, der dich lobt oder vielleicht auch nicht, oder ein Honorar oder ein interessanter Austausch oder was gelernt dabei, toll. Ja, war ein schöner, fremdbestimmter Einheit oder habe mich um einen alten Menschen oder einen jüngeren Menschen gekümmert und es war zwar nicht meine Zeit, ich hatte auch keinen Bock die ganze Zeit auf dem Spielplatz, vielleicht hätte ich mir was anderes vorstellen können, aber es ist in diesem Moment dann auch schön zu sagen, das ist eben ein Modul meines Tages, den ich aber selbst auch ein bisschen festgelegt habe, dass das eben auch eine fremdbestimmte Zeit ist. Also Zeitwohlstand bedeutet für mich, dass wir selbst bestimmt und souverän diese Module erstmal wahrnehmen und dann im besten Fall auch festlegen und uns darin dann sinnvoll tätig verwirklichen können.
Würdest du sagen, analog zu diesem, also man kann ja diese Frage stellen, kann jemand gut oder schlecht mit Geld umgehen? Ich würde von mir behaupten, ich kann schlecht mit Geld umgehen. Deswegen bin ich sehr restriktiv, weil ich immer Angst habe, ich verliere da den Überblick oder sowas. Kannst du gut mit Geld umgehen?
Ja.
Kannst du gut mit Zeit umgehen?
Ja. Aber was bedeutet schon gut? Es ist halt so, wie ich ganz persönlich damit umgehe. Nämlich in den meisten Fällen sagen immer, Mensch, du wirkst immer so total entspannt. Wann arbeitest du eigentlich? Und da sage ich auch immer so, das weiß ich auch nicht so genau, weil das fühlt sich ja auch immer alles gar nicht so an, ne? Weil ich das ja selber festlege. Ich freue mich ja immer wahnsinnig, wenn ich dann auf Montag auch, wenn ich dann endlich wieder das machen kann, auf das ich eh Lust habe. Oder eben jetzt hier im Park zu sitzen oder auch im Park zu lesen oder mich mit Menschen zu treffen oder selbst am Schreibtisch halt irgendwie ödes Zeug zu machen. Das fühlt sich irgendwie immer nicht so richtig dolle nach Arbeit an, weil ich das selber so festgelegt habe. Und da gibt's kein One-Fit-All-Rezept. Ich kann jetzt nicht einschätzen, der kann gut oder der kann schlecht mit Zeit umgehen, weil ich glaube, derjenige kann gut mit Zeit umgehen, der begriffen hat, wie sein Rhythmus ist und sich dem analog verhält. Es gibt zum Beispiel Leute, die brauchen einfach mehr Zeit für alles Mögliche. Sind einfach langsamer. Auch beim Lernen oder so. Kennt man ja auch. Manche sagen, ich muss mir das 3-mal durchlesen, bis ich überhaupt verstanden habe, worum es ging. Und andere gucken einmal drauf und haben es halt verstanden und merken sich es für immer. Ja, was willst du machen? Die Menschen sind halt unterschiedlich. Aber wenn du das weißt, dass du für Sachen mehr Zeit brauchst, ja, dann nimm sie dir doch. Lass dich doch nicht stressen, nur weil der andere irgendwie einmal drauf guckt und es sofort drin hast. Ja, kannst du ja ewig drüber schmollen, aber dann nimm sie dir halt und mach sie dir in der Zeit so schön, wie sie ist. So, weißt du? Ich würde nicht sagen, dass der Langsamere automatisch deswegen vielleicht schlechter mit seiner Zeit umgeht, weil das immer so aussieht. Oh, was hängt der denn die ganze Zeit irgendwie über dem Buch oder am Rechner und daddelt rum? Wir brauchen diese Leerläufe auch. Wenn du sagst, du zockst gerne zwischendrin, boah, harte Prokrastination. Dieses Zocken ist ein ganz interessanter mentaler Zustand, der so gleichzeitig fokussiert und schwammig ist. Ja, also so, du kannst dich voll abgeben, aber bist halt auch total fokussiert. Und da werden andere Hirnreale, wollte ich jetzt sagen, Hirnareale angesprochen, die du vielleicht brauchst zwischendrin mal.
Ja, Eskapismus ist ja auch da ein ganz großes Thema, einfach aus der Welt mal auszubrechen, auch um vielleicht mal ein anderes Zeitempfinden zu haben. Und da sind wir auch bei einem Punkt, den ich ja jetzt ganz, ganz spannend fand. Ich habe diesen Wettbewerb gemacht mit den Geschichten und der lief über 3 Monate. Und am Ende, jetzt ist gestern Abend war die Deadline abends und natürlich, da sind wir bei dem Begriff auch Deadline, sehr interessantes ja. Wort. Ich weiß schon, du wirst da gleich was zu sagen, aber natürlich hat sich das unglaublich gestaut. Also am Anfang tröpfelten die Geschichten rein, in der Mitte so nichts und ich habe auch immer wieder so das Feedback bekommen, wenn ich gesagt habe, ja Leute, noch 2 Wochen so, nur dass ihr es wisst, dann kam so, ja wir haben noch so viel Zeit und frag mich doch an dem Tag um 18 Uhr, sag nochmal Bescheid. Und tatsächlich war es so, zum Ende kamen jetzt die Geschichten minütlich rein, wirklich, bis zur Deadline. Und das ist ja auch so eine Form von künstlicher Verknappung, dass man sagt so, du hast es gesagt, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Gut, bei diesem Wettbewerb wusste man es jetzt, aber wie wichtig ist es, sich das selber einzuteilen vielleicht auch? Also von Fremden natürlich, so eine Deadline gesetzt, dann weiß ich, bis dann muss ich es fertig machen und dann werde ich aber auch irgendwie effizienter oder produktiver, jetzt ohne diesen schlimmen Begriff, sondern ich kenne das ja selber, ich hänge manchmal an Texten, die ich nicht so... Die fließen dann, wenn die Deadline da ist, dann schmeiße ich den Perfektionismus über Bord und alles und dann wird es halt abgegeben. Aber gäbe es diese Grenze nicht, würde der Text nie fertig werden. Wie wichtig sind solche Punkte, das vielleicht auch sich selber solche Linien zu setzen und wie kann man damit gut umgehen, das als Werkzeug zu nutzen vielleicht?
Ich finde Grenzen richtig gut. Wir brauchen sie tatsächlich. Weil sonst ist diese Zeit, wie du auch schon gesagt hast, sozusagen so ein Zeitüberfluss oder so ein, dann spüren wir sie ja auch nicht. Ne? Also dann ist es wie so ein Wackelpudding, in dem man immer so dran tippt und wir spüren aber nicht deren Grenzen. Und das ist insofern die Deadline. Ist interessant auf jeden Fall, dass es immer wie so ein kleiner Tod sich dann schon fast anfühlt. Ja. Und ja, auch diese geile Hormonausschüttung, glaube ich, erzeugt. Ich glaube, das hat ganz viel mit unseren Hormonen zu tun, dass so dieses Stressniveau steigen muss. Und wenn wir fühlen, dass sozusagen das Adrenalin hochgeht, dann kann danach halt das Dopamin richtig nice irgendwie ausgeschüttet werden. Das heißt, es ist für so unser Funktionieren irgendwie sehr hilfreich, sozusagen etwas zu haben, das uns so ein bisschen stresst auch. Wir brauchen das auch. Stress ist gut. Ich will jetzt nicht sagen so, nein, es wäre viel entspannter, wenn wir alles im Leben aus der Hängematte herausmachen, um Gottes Willen. Stress ist super. Und gerade für Freiberufler, die setzen sich diese Grenzen halt manchmal selber. Ne? Die sagen dann, okay, ich will diesen Text bis dann und dann fertig haben. Wenn du das nicht hast, dann wird es sehr, sehr schwierig, überhaupt mal schön auf dieser Adrenalinwelle vielleicht auch mitzusurfen. Insofern werbe ich sehr dafür, irgendwie sich mit eigenen Todeslinien ab und zu mal wieder irgendwie anzuspitzen. Ja, es hilft schon.
Den kleinen Tod sterben zwischendurch. Aber du, das hattest du eben jetzt auch schon gesagt, das hat mich erinnert an eine Passage aus deinem Buch auch, wo du in diesem Tipi-Land warst, wo ja wirklich eigentlich diese Zeitmillionäre in dem, was man sich vorstellt, gelebt haben. Also das ist so ein kleines Zeltlager an der Spree in Berlin gewesen, wo jeder hingehen konnte und dort einfach Zeit verbringen. Und alle, die da waren, wirkten auch ein bisschen, so hast du es geschrieben, aus der Zeit gefallen, aber eben auch komplett ohne diese Deadlines. So richtig warm geworden, also du hast da schon Sympathien gezeigt in dem Buch, aber ganz am Ende überzeugt hat dich das Konzept ja auch nicht.
Nee, eigentlich war es schon ziemlich schrecklich. Wenn man so komplett sich sozusagen raus, das ist ein Aussteigerleben irgendwie auch, das aber sich der Produktivität komplett entzieht und auch darin untergeht, hatte ich so wirklich den Eindruck, dass das eine Verschwendung ist. Ich glaube, weil sie keinen eigenen Sinn kennt. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht total gut finde, wenn Menschen irgendwie sich mal rausnehmen und vielleicht auch mal gar nichts machen wollen und so. Und nicht sinnvoll und nützlich sein wollen. Aber wenn du von dir selbst gar keine Variante im Kopf hast, wie du vielleicht in dieser Welt auch was Positives hinterlassen kannst, dann fehlt irgendwie was. So hatte ich hatte da dann keine, ich habe ja nach Utopien irgendwie auch gesucht oder nach utopischen Orten, wo man irgendwie sagen kann, okay, wie gehen Menschen anders mit Zeit um und finde ich da etwas, das so wertvoll ist, dass ich es irgendwie auch anderen raten würde. Und eigentlich haben mich immer die Menschen mehr inspiriert und überzeugt, die erstens festgestellt haben, wie sie mit ihrer Zeit umgehen, die dann beschlossen haben, dass sie etwas anders machen wollen und die in diesem Zeitwohlstand nicht nur für sich selbst ein besseres Leben irgendwie rausgeholt haben, sondern das halt auch anderen ermöglichen und zugutekommen lassen. Das klingt jetzt irgendwie so fast ein bisschen christlich, aber es ist doch tatsächlich am Ende so, dass das den Menschen edel macht und hilfreich und gut, wenn er seinen Reichtum, den Zeitreichtum, dafür verwendet, anderen was Gutes zu tun. Das unterscheidet sich insofern vom anderen Geld überhaupt nicht.
Ja, aber es bringt mich ein bisschen zu der Frage, du hast ja auch andere Konzepte besucht, wo Leute tatsächlich versucht haben, Zeit in gewisser Weise zu handeln, indem sie gesagt haben, ich biete hier meine Zeit und bringe dir das und das bei in Workshops. Und es gibt ja auch so Regionalgeldprojekte. Hier in Leipzig haben wir den Lindenthaler und da wird auch der Wert, auf den sich das beruht, ist eine Stunde Arbeitszeit. Aber jetzt, was du gesagt hast, das fragt mich so, ist Zeit eigentlich kein Geld in dem Sinne, sondern viel wertvoller, nicht wenn man sie handelt, sondern wenn man sie verschenkt?
Das hast du aber richtig schön auf den Punkt gebracht gerade. Zumindest wenn man sie teilt. Ja, genau. Ja, voll. Also ich habe mich ja auch bei verschiedenen Zeittauschbörsen und Zeitbanken und Tauschringen und sowas angemeldet, auch schon für mein erstes Buch. Und um ehrlich zu sein, kriegt man da zwar ziemlich gut irgendwie Massagen gehandelt und vielleicht auch mal so Dreads machen oder auch mal vielleicht irgendwie eine Umzugshilfe oder sowas. Aber jemanden zu finden, der dir dein Klo repariert, wenn es kaputt gegangen ist oder also so medizinische Versorgung oder so, wären halt von sowas nicht abgedeckt. Und in vielen Fällen sind diese Zeittauschbörsen und Zeitbanken eher ein sozialer Kreis. Also mir ist das auch beim Lindenthaler und so hier aufgefallen, dass da sich Menschen anmelden, die vor allem in Austausch mit anderen treten wollen, wo es weniger um das Brotbacken oder um was weiß ich was irgendwie geht, sondern um zu sagen, ich möchte Anteil nehmen an deinem Leben, weil ich alleine bin, weil ich mit meiner Nachbarschaft besser verbunden sein möchte. Und da bekommt plötzlich dieses Geld oder dieses Zeitgeld sozusagen den eigentlichen Nutzen zurück. Nämlich er ist auf sozialen Austausch ausgerichtet. Und eigentlich sollte das ja, also Geld vereinfacht ja auch nur unsere sozialen Beziehungen in Dienstleistung oder Warenform. Und das wird sozusagen in solchen Tauschringen nochmal erfahrbarer, wozu so eine Währung eigentlich da ist. Und es ist halt sehr simplifiziert, immer zu sagen, eine Stunde ist eine Stunde. Wir wissen aber, dass wenn ein Programmierer irgendwie eine Stunde abruft, dann hat er dafür vielleicht irgendwie 6 Jahre studiert und ein anderer pflichtet dir halt die Zöpfchen oder so. Da hat er jetzt nicht so viel investiert, um zu dieser Professionalität zu kommen. Insofern kann man das zum Beispiel durchaus sich kritisch angucken. Ist eine Stunde wirklich immer eine Stunde?
Ja, vor allen Dingen auch in dem Hinblick, ob du das liebst, was du machst. Also ich habe erst neulich gelesen, dass irgendwer hat geschrieben im Internet so, ja, eine halbe Stunde irgendwie doofe Arbeit ist sehr viel anstrengender. Ich kann in so einen Flow reinkommen und dann sitze ich 6 Stunden am Rechner und bin kreativ. Und ich glaube, das ist sogar der Fachbegriff Flow für diese Kreativität. Und dann vergeht das wie im Flug. Und wenn ich aufstehe, bin ich fast erholter, als ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe. Und das ist ja natürlich auch eine andere Form von Wertigkeit, die sich dann auf diese Stunde bezieht. Also ist die Maßeinheit eigentlich auch schwierig, das einfach in Stunden zu messen. Du hast es ganz am Anfang ja auch gesagt, Zeit ist sehr, sehr relativ.
Ja, genau. Und noch dazu, also manche sind halt in einer Stunde halt, brauchen halt viel, viel länger als die anderen. Da ist man eben schon wieder dabei, dass man irgendwie auch die Zeit versucht so zu stückeln und zu portionieren, dass sowas wie eine Gegenseitigkeit oder eine Messbarkeit irgendwie auch entsteht. Aber man kann diese Zeitbanken, die sind ja teilweise auch an Grundeinkommen mit gekoppelt und so, da kann man sozusagen die auch total leicht betrügen, aber man würde es nicht tun, weil man möchte ja einen interessanten sozialen Ausgleich haben. Jetzt habe ich einen sozialen Ausgleich. Jetzt bin ich, den müsste man mal darüber sprechen.
Die Mülleimer werden gerade geleert bei uns. Aber kannst du dir vorstellen, dass es eine Gesellschaft gibt, die Zeit so wertig schätzt und so zu nutzen weiß, dass wir trotzdem es schaffen, auf Geld zu verzichten, irgendwann in der Zukunft? Weil die Frage geht ein bisschen auch auf diese Kommune, die du besucht hattest. Und da war am Ende war auch der Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, ja, Zeit hat ja eigentlich keiner. Und schon steht er wieder in seiner Werkstatt und werkelt vor sich hin und arbeitet. Und das fand ich sehr bemerkenswert irgendwie, weil es war, sie waren irgendwie frei, sie haben ihre Idee gelebt, aber dann hatten sie doch keine Zeit. Und mit Geld war es irgendwie auch immer trotzdem ein bisschen schwierig. Aber jetzt wirklich mal in die Zukunft gedacht, kannst du dir eine Gesellschaft ohne Geld vorstellen?
Ich weiß nicht, ob es die wünschenswertere Welt ist, weil Geld ist einfach ein interessantes, gleichmachendes Tauschmittel. Und als solches sollte es vielleicht auch irgendwann mal wieder gesehen werden. Ich habe mal ein Jahr ohne Geld versucht zu leben. Und ich habe mir in diesem Jahr mehr Gedanken über Geld gemacht, als wenn man halt einfach sagt, so einem mittleren Bereich bekommt man irgendwie immer mal was. Und man lässt sich davon einfach nicht zu heiß machen. Das ist nämlich auch richtig, der entspannteste Zustand, habe ich so nach meinen vielen Selbstexperimenten rausgefunden, ist nicht zu sagen, ich will gar kein Geld haben, dieses System Geld, das muss alles weg, weg, weg. Oder ich möchte eigentlich alles über Geld erklären. Wenn wir das Geldsystem sozusagen in seiner Logik auf alles andere anwenden, das wäre eine bessere Welt. Nein, nein, nein. Am freisten bist du, wenn dieses Geld in seiner Messbarkeit keine Macht über dich hat, sondern wenn du souverän entscheiden kannst, an der Stelle möchte ich irgendwie mich messen lassen durch oder messbar machen lassen durch Geld oder durch Ruhm oder durch Resonanzerfahrungen mit anderen und an den Stellen halt nicht. Und insofern würde ich, also meine Utopie wäre tatsächlich, dass Geld immer in so für alle in einem mittleren Maße da ist, weil dann kann ich sozusagen meinen Zeitwohlstand und meinen Finanzwohlstand sozusagen gut ausbalancieren. Das wäre meine Utopie. Zeitwohlstand und Geldwohlstand, zwischen denen wir gut hin und her verwandeln können. Und dafür ist das Grundeinkommen tatsächlich relativ gut.
Das wollte ich sagen. Da hast du jetzt eigentlich ein sehr gutes Argument gebracht, doch so ein Grundeinkommen zu haben. Oder ich muss jetzt gerade auch nochmal denken an so Utopien wie Star Trek, wo ja auch eigentlich kein Geld existiert und alles, es ist halt alles im Überfluss da.
Aber was haben die Ferengi denn dann bitte immer rangerafft?
Ja, das ist so ein bisschen auch, natürlich brauchst du für die Story auch dieses Gold irgendwas, Latinum, Gold umschlagenes, Fachbegriff ist weg.
Na, du weißt, womit die handeln, oder?
Goldgepresstes Latinum, nee, so heißt es.
Nicht die Ferengi, meine ich, aber was sozusagen, was ist die Währung dieser Star Trek-Utopie?
Es entstehen immer irgendwelche Währungen und Wertigkeiten, so wie
es ist der Warp-Antrieb. Es ist Energie. Es geht am Ende immer nur, unser ganzes Geldsystem, alles beruht sozusagen darauf, wer hat Energieressourcen. Und das wird auch in Zukunft wahrscheinlich so bleiben. Und ob du das in Petrodollar auszahlst oder in Bitcoin, die halt irgendwie gemeint werden, es ist immer eine energetische Währung da.
Jetzt sind wir aber noch bei einem ganz anderen Themenbereich angekommen, den ich aber auch sehr interessant finde, denn es gibt ja auch dieses Sprichwort oder dieses Dilemma, das immer gesagt wird, wenn du jung bist, hast du Zeit und Energie, aber kein Geld. Wenn du im mittleren Alter bist, hast du Geld und Energie, aber keine Zeit. Und wenn du alt bist, hast du Geld und Zeit, aber keine Energie mehr.
Das ist ein schöner Spruch, den kenne ich noch gar nicht.
Und das ist so, tatsächlich, Energie ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Ja, was nutzt dir dein Geld? Was nutzt dir deine Zeit, wenn du krank zu Hause liegst oder sowas? Oder wie jetzt, du bist irgendwie, hast Geld, du hast Zeit, aber du bist im Lockdown und kannst nicht verreisen oder das Geld ausgeben.
Also es gibt schon auch so mancher meiner Geldexperten, die ja aus einer ganz anderen Ecke kommen als die Leute, die du wahrscheinlich für deinen Podcast interviewst, die sagen eigentlich auch immer, Geld ist Energieaustausch. Das klingt halt auch so ein kleines bisschen esoterisch, aber wenn man es eben mal bis zu Ende denkt, dann stimmt es halt auch, was wir dafür einsetzen und woher und wodurch es zu uns kommt. Und dieser, boah, die Krähen, krass, entschuldige, hier sind gerade 3 Agro-Krähen auf uns zugeflogen. Insofern, ja klar, es geht um einen Austausch von Energien, unterschiedliche Art und Weise. Deswegen denke ich schon, dass es auch in Zukunft immer weiterhin irgendwie eine Form von Währung geben wird. Auf Energiebasis.
Ich finde das gar nicht so super esoterisch, weil es gibt sehr viele Leute, die sagen, das ist die effizienteste Art, Sachen zu transferieren. Energie ist die Basiswährung des Universums. Alles besteht aus Energie. Natürlich kann man das ein bisschen metaphysisch oder esoterisch auch betrachten, aber mein Gott, warum nicht? Der Großteil des Universums besteht aus dunkler Energie, die wir nicht mal messen oder sehen können oder sowas. Selbst die Physiker sind da in gewisser Weise esoterisch angehaucht unterwegs, wenn sie sagen, wir haben da ein Universum, es ist voll davon, aber wir sehen es nicht, wir können es nicht messen. Ihr müsst uns einfach glauben, dass es da ist.
Physik und Metaphysik und Energie und Energieaustausch ist alles Teil desselben Coins. Haha.
Nee, aber wirklich, auch Raumzeit oder sowas, wer sich damit mal beschäftigen möchte, ein sehr interessantes Konzept, dass Zeit ja wirklich so eine subjektive Größe ist. Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit reisen würdest, gäbe es keine Zeit mehr. Super spannendes Feld. In diese physikalische Ebene werden wir jetzt aber nicht mehr eintauchen. Wir haben wirklich viel besprochen und ich kann nur sagen, ich danke dir für deine Zeit, die du jetzt mir quasi geschenkt hast für diesen Podcast. Und ich hoffe, dass alle, die das hören, eine wertige Zeit empfunden haben, diesem Gespräch zu lauschen. Und ich nehme viel jetzt daraus mit, nochmal zu überdenken, wo ich sehr durchdrungen bin von systemischen Ansprüchen im Hinblick auf Effizienz und sowas. Und ich werde bewusster jetzt auf meine Zeit achten und wie ich damit umgehe. Insofern danke, Greta, für deine Zeit, ja.
Willkommen im Club der Zeitmillionäre, Friedemann.
Super, super. Vielen Dank.
Das war die 8. Folge des Magic Future Money Podcast. Zu Gast die Journalistin und Autorin Greta Taubert. Mehr über sie, über diesen Podcast, das Magic Future Money Projekt und den dazugehörigen Schreib- und Ideenwettbewerb gibt es auf magicfuturemoney.de. Ebenso wie den Link zum besonderen Angebot des Sponsors dieses Podcasts, Bitwala, dem deutschen Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr, an den an dieser Stelle auch nochmal ein Dank geht. Die nächste Folge des Magic Future Money Podcast gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.